Willkommen beim Blumen-Podcast.
Der Podcast für Frauen, die in ihrem Glauben, ihrem Frausein und ihrer Berufung aufblühen wollen.
Hier erwarten dich ehrliche Einblicke und inspirierende God-Stories. Dein ganz persönliches Coffee-Date mit uns.
Wir sind Amelie Metzner
und Anna Kaufmann.
Let's bloom together. Hi, Ladies.
Hallo.
We are back.
Aber sowas
heute
von.
In einer Rusty Voice, extra für euch. Passend zum Herbst. Nein, bin ein bisschen heißer. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Anna, wir haben eine Community-Folge am Start heute.
Das sind meine Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Ich finde, es sind auch so tolle Fragen immer, die kommen. Ja. Ich bin selbst da so inspiriert und würde am liebsten immer von allen euch Zuhörerinnen auch die Antworten wissen, was ihr jetzt sagen würdet, weil ich glaube, das wäre einfach nur eine Explosion von Weisheit und Kreativität und Persönlichkeiten.
Voll, also es sind Fragen, die wir am liebsten anderen stellen würden.
Ja.
Und nur wir hoffen, dass wir jetzt auch ein bisschen was Gutes dazu beizutragen haben, aber genau, Community-Folge bedeutet, ihr stellt uns Fragen und wir antworten drauf und jetzt suchen wir da einfach ein paar raus, es sind richtig, richtig gute dabei und schauen, wohin uns das Ganze führt. Also seid gespannt, was Anna und Emma, so haben wir uns früher genannt, was wir revealen. Also Anna, wir starten gleich los. Und zwar mit einer Frage, welche Eigenschaft würde niemand hinter dir vermuten?
Ich habe gerade schon Amelie erzählt, dass ich das gerade mal mein Mann und meine Mama gefragt habe. Und beide haben nur eine negative Eigenschaft über mich sagen können. Es fiel ihnen keine positive ein, die man jetzt nicht erwarten würde. Aber als ich mit Amelie gequatscht habe, kam mir direkt eine Eigenschaft, die, glaube ich, auch wir beide haben. Und zwar, dass wir auch sehr verrückt und kreativ sein können. Was man jetzt vielleicht nicht so erwarten würde, wenn man uns als seriöse Sprecherinnen oder Podcast-Host kennt.
Und Bibellehrerinnen.
Genau, Gemeindeleiterinnen bei dir. Ja. Ich habe vor kurzem, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, um eine Folge zu promoten, haben wir so eine Collage gepostet von verschiedenen Fotos von Amelie und Mia aus den letzten,
20
Jahren, ja, ich habe gerade überlegt.
Doch, stimmt, da war dieses eine Teenager-Bild, ja.
Genau, ein Teenager-Bild dabei und da war auch dieses Bild, wo wir als Omas verkleidet sind. Also Amelie hat das wirklich richtig krass durchgezogen mit Kleidung von ihrer Oma und ihre Haare waren grau und ich glaube, ich habe mich einfach nur dicker gemacht, das war so meine Vorstellung von der Oma.
Aber.
Und wir haben eine Ü70-Party mit Freunden gefeiert. Also ich weiß noch, wir haben Udo Jürgens Lieder angehört, aber bitte mit Sahne. Wir haben mit einigen anderen Freunden, die auch alle toll verkleidet waren. Der eine hatte sich auch einen Rollator aus dem Altenheim ausgeliehen. Wir waren erst in der Stadt unterwegs und Leute haben wirklich Fotos mit uns machen wollen. Also es bricht Menschenfurcht, haben wir gemerkt, falls du mal irgendwie eine andere Art brauchst, um Menschenfurcht zu brechen. Und jeder hat dann noch so eine Rolle zugeteilt bekommen, zum Beispiel die ganze Zeit redet oder die vielleicht ihr Kurzzeitgedächtnis schon nicht mehr so da ist und haben dann immer in dieser Rolle bleiben müssen.
Person,
ich weiß noch, weißt du noch eine, ich sage jetzt keinen Namen, wurde sogar von der Polizei aufgehalten. Kontrolliert auf dem Weg dahin, weil sie nicht richtig angeschnallt war, weil sie ihren Bauch so dick gemacht hat, dass der Gurt nicht mehr gut drüber gepasst hat.
Oh krass, das weiß ich gar nicht mehr, das ist ja illegal. Wir waren ja richtig krass unterwegs.
Also verrückt ist vielleicht so eine Eigenschaft, die man nicht, oder halt so dieses kreative.
Ja, voll. Ja. Erinnerst du dich, wir haben dann auch noch so alte klassische Musik angehört und dann irgendwie so getanzt wie in diesen Jane Austen-Filmen und so.
Oh, das war richtig cool. Ich hätte mal wieder Lust auf sowas jetzt, so als Mom und Wifey, wo das Leben so seriös ist. Aber
ich glaube, jetzt, wo die Kinder dann älter werden, da wird es schon noch ein paar lustige Partys mit uns geben, wo wir uns verkleiden und so.
Cool.
Ja. Nee, voll. Also ich glaube, du bist ein absoluter Quatschkopf, Anna. Und ich glaube, das kommt dann auch raus, wenn man unter sich ist, weil eben in anderen Bereichen, da muss man oft so viel Verantwortung übernehmen, da muss man manchmal sich erinnern, dass man auch mal wegen lockerer ist.
Ja.
Und ich merke das auch, dass manchmal, wenn ich dann Witze mache, dass Leute das auch mich komisch anschauen oder nicht checken, dass ich, also so einen Quatsch auch im Kopf haben kann.
Ja, ja, voll.
Genau, anyways. Aber ja, das stimmt absolut. Und eine Sache, die, glaube ich, Leute auch bei mir nicht so vermuten oder sehen, ist, dass ich total süchtig nach Süßigkeiten bin. Mhm. Weil einerseits mag ich total, aber es ist jetzt keine Eigenschaft, ne? Es ist einfach nur so. Das Einzige, was mir eingefallen ist, glaube ich. Ja. Yes.
Ich liebe
gesunde Snacks. Hab auch Phasen, da klappt es besser.
Ja, voll. Irgendwie schafft man es dann doch in manchen Momenten nicht. So eine richtige Schoki. Diese ganzen Kindersachen zum Beispiel finde ich ja urlecker. Das haben meine Schwiegereltern immer daheim. Dann weiß ich immer so, habe ich immer innerlich schon so dieses, geh nicht in den Keller, geh nicht in den Keller, geh nicht in den Keller.
Ja, das war früher nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wenn dann vier Kinder im Haus irgendwie machen, was sie wollen. Hat schon klare Regeln gebraucht. Und wenn dann die Eltern auch noch Naschkatzen sind, dann geht der Krieg los.
Ja. Dann geht's ab. Horden. Okay, ich mache mal weiter. Zweite Frage. Amelie, was würdest du sagen, wenn du einen Tag komplett ohne Verantwortung hättest? Was würdest du tun?
Also, ich weiß gar nicht genau, was das heißt. Also, ohne Verantwortung für die Kinder? Oder was? Wie denkst du?
Du wärst keine Leiterin, du wärst keine Mama.
Ja. Es klingt so, als würde ich jetzt so einen Rauch- und Saufabend machen oder so. Aber ich habe mir gedacht, tatsächlich, ich würde wahrscheinlich mit dir den Tag in eine andere Stadt fahren und fett shoppen gehen. Also ich habe auch gedacht, so keine Verantwortung bedeutet vielleicht auch, ich kann Geld ausgeben, wie ich will. und dann gehe ich einfach mal in ein Kaufhaus, wo ich vielleicht sonst nicht gehen würde, was teurer ist oder so, und lass mal so richtig krachen. Ja, ansonsten, es gibt jetzt keine Sache, die ich gerne machen würde, die irgendwie sonst verboten sind oder so. Genau. Ansonsten wäre wahrscheinlich das Highlight, einfach Zeit zu haben, ne? Keine Verantwortung im Sinne von sich um die Kinder kümmern und sowas. Genau, von daher.
Voll spannend, dass du da gleich rein. Ist so, wie man unterschiedlich meint. Ich weiß nicht, was ihr in der Frage gelesen habt, aber ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass jetzt die Frage impliziert, dass man irgendwas machen würde, was nicht rechtens ist. Und das hast du direkt so, das kann ja sein, dass die Person das gemeint hat, gell? Aber ja, bei Shoppen bin ich auf jeden Fall am Start. Ohne Verantwortung.
Was würdest du denn machen?
Was würde ich denn machen? Ich habe jetzt eher so gedacht, sowas wie, boah, ich würde einfach irgendwo hin in Urlaub fahren und müsste mir über nichts und niemanden Gedanken machen.
Aber an einem Tag?
Es ja, geht ja um einen Tag.
Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, aber bis ich hingeflogen bin, muss ich schon wieder zurück.
Okay, Leute, das nächste Mal, wenn ihr so eine Frage stellt, dann macht doch bitte eine Woche oder sowas.
Ja, eine Woche wäre besser oder zwei vielleicht oder drei. Sagen wir drei Wochen?
Drei Wochen.
Da würde ich auch unbedingt wegfliegen. Genau. Yes, Anna, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Ja. Wenn du dem was mitgeben könntest, was wäre das?
Yes. Ich glaube, sowas ganz Simples wie entspann dich.
Ja.
Ich glaube, ich war schon immer in manchen Momenten, auf der einen Seite sehr visionär, auf der anderen Seite kann es auch in sowas getrieben sein, reinfallen, gerade in den Bereichen vielleicht, wo ich noch nicht so richtig tief gegründet bin in dieser Liebe und Annahme des Vaters und in Tochterschaft. Ja. Und in meinen 20ern, da habe ich zwar voll Gas gegeben und ich glaube, dafür sind die 20er und 30er auch da, dass wir voll Gas geben. Ja. Aber ich glaube, ich habe mich so in Sachen so reingestresst, auch emotional reingestresst. So, ich bin auch ein bisschen dramatisch, muss ich zugeben. Das mag ich auch manchmal. Aber ich glaube, ich habe mir da manchmal halt was aufgebürdet, was nicht meine Last war zu tragen. Also ich glaube, ich würde zu mir sagen, hey, wenn du merkst, dass du beladen bist, dass dir nicht gut geht, dass du ständig entmutigt bist, dann hast du entweder was aufgepickt von vielen anderen um dich herum oder du hast was aufgenommen, was einfach nicht deine Last ist zu tragen. Also geh zu Jesus und auch zu sagen, hey, schau, wo du Jesus hast stehen lassen. Weil wenn er voller Leichtigkeit ist, wenn er Leichtigkeit uns gibt und wenn er der ist, der Lasten für uns trägt und wie es heißt, dass wir unter seinem Joch eigentlich sind und sein Joch sanft und leicht ist, dann muss ich ja eigentlich unter diesem Joch unbewusst hervorgetreten sein, wenn ich plötzlich beladen bin, wenn diese Schwere die ganze Zeit da ist. Und solche Phasen hatte ich sehr, sehr viele in meinen 20ern und Gott sei Dank jetzt echt weniger in den 30ern, weil ich das mehr und mehr einfach lernen darf, zu fragen, Jesus, wo bist du? Und dann merke ich, boah, ich habe wieder aus eigener Kraft irgendwie diesen Wagen angeschoben, anstatt unter diesem Joch von ihm, neben ihm zu bleiben und diese Leichtigkeit zu spüren und auch so eine Lebensfreude. Ich glaube, ich hatte schon oft so eine Ernsthaftigkeit, aber auf eine nicht gute Art und Weise. Also versteht mich nicht falsch, es ist gut,
wenn man so eine Schwere hat. Ne?
Genau, es ist voll gut, wenn man so Ideen hat und Visionen hat und so, aber bei mir ging das dann oft einher mit einfach, ja, dass der Feind es geschafft hat, mir oft die Lebensfreude und die Leichtigkeit zu rauben.
Voll, also ich finde, das ist immer noch eine Challenge, gerade eben, wenn man Verantwortung hat und für vieles eben verantwortlich ist und trägt und schiebt und alles, aber eben dann zu wissen, okay, wer trägt das? Ultimativ trägt das Jesus und wir dürfen da einfach mit reinjumpen und auch ihm folgen, seine Stimme hören und ihm aber trotzdem die Lasten immer wieder abgeben. Ja, bei mir wäre es ähnlich, also ich würde der 20-jährigen Amelie, glaube ich, nicht alles verraten, was kommt, weil es ist ja auch dieser Wachstumsprozess, oder? Also ich würde ihr auch gar nicht viel ersparen wollen oder so, außer eben, was du sagst, mach dir keine Sorgen.
Ja.
Gott ist so treu, Gott ist so gut und das ist ja, was ich auch damals wusste, aber trotzdem, da creepen immer wieder mal so Ängste oder Sorgen rein, wo man sich viel zu viel Gedanken macht, viel zu viel Kopf macht und ich glaube, das wäre auch so das Hauptding bei mir.
Ja, voll spannend, dieser Punkt, wo du sagst, so, ich würde mir gar nichts ersparen im Sinne von, ich würde jetzt nicht den Weg verändern, den Gott letztendlich geführt hat oder vielleicht auch manche Umwege, die wir gegangen sind. Und ich stünde echt auch voll mit überein in verschiedensten Lebensbereichen, auch mit Single Season und all diesen Dingen, wo Berge, aber auch Täler einfach Teil dieser Season waren. Aber jetzt rückblickend bin ich so dankbar für diesen ganzen Weg, den Gott mich da geführt hat, von 20 an bis jetzt. Also wirklich auch als Ermutigung für die, die da gerade drin stecken. Vielleicht bist du in deinen 20ern, nicht mehr 20, aber in deinen 20ern und gerade einfach in krassen Prozessen drin und es ist kein Ende in Sicht, kein Durchbruch, keine Veränderung in Sicht. So, hey, entspann dich, mach dir keine Sorgen und geh einfach weiter an der Hand deines guten Hirten Jesus vorwärts. Er ist an deiner Seite, er verlässt dich nicht und es ist Gutes, was vor dir liegt, weil er Güte ist.
Ja, voll.
Nächste Frage. Welche Frau in der Bibel inspiriert dich und warum?
Ja, das ist auch eine schöne Frage, gerade für uns Frauen. Spannend, wenn man drüber nachdenkt, ist ja die Bibel tatsächlich von Männern geschrieben und also ultimativ natürlich auch von Gott inspiriert, aber da kommen gar nicht so viele Frauen vor, weil ich habe überlegt, am Ende ist natürlich irgendwie Jesus das große Vorbild in der Bibel und König David und so weiter, aber wo sind eigentlich die Frauen? Da liest man oft nur so einen Satz oder mal so eine kurze Geschichte oder so. Ich musste gleich an die Frau, die beschrieben ist in Sprüche 31 denken und dachte mir so, die inspiriert mich, weil die ist so krass und ich frage mich, wie macht die das? Ja, das war jetzt keine konkrete Frau, ne, mit Namen in der Bibel, sondern eher so eine, okay, sie organisiert den Haushalt und sie organisiert das Geschäft und alles Mögliche hat die im Griff und ich denke mir so, wow, dafür braucht es wirklich Gottes Gnade und dafür braucht es wirklich den Heiligen Geist und da möchte ich auch von lernen, aber vor allem dieser Satz mit sie blickt dem Tag entgegen mit Freude und oder sie lacht. She loves, wie war das nochmal, she loves?
Ja.
Without fear of the future oder
heißt
im Englischen so schön und genau, das ist ein Vorbild für mich. Das ist dieses, was wir auch gerade hatten mit keine Sorgen machen, dieses der Tag kommt, du weißt, du hast viel zu tun, du weißt, da sind Fragezeichen vielleicht oder viel Arbeit, aber du lachst, du entspannst dich, du freust dich auf den Tag, weil du genau weißt, in wessen Händen er liegt und das ist für mich voll das Vorbild, so. Habe ich mir gedacht. Wow. Und was ich auch noch, wen ich auch noch richtig cool finde, ist die Deborah.
Ah, die wollte ich sagen.
Ja? Ja, dann go for it. Sag du, was du.
Die ist mir, wie du sagst, direkt eingefallen. Ist echt so eine Frau, die ich so bewundere. Deborah im Buch der Richter. Sie war Richterin und Prophetin. Das muss man sich mal vorstellen. Sie hatte das höchste natürliche Amt der damaligen Zeit. Das war Richter und das höchste geistliche Amt. Das war Prophet und Priester. Und sie war einfach eine krasse, krasse Leiterin und eine Story, die mir immer direkt kommt, ist, als sie die Israeliten im Kampf gegen die Kanaaniter angeführt hat und als Barak, der damalige Feldherr, dann einfach sagt so, hey, wenn du nicht mitkommst, Deborah, so wir Männer, wir gehen nicht ohne dich und fragt sie um Rat und das zur damaligen Zeit, Leute, das ist Altes Testament und da soll mal jemand sagen, dass Gott gegen Frauen in Leiterschaft ist, wenn schon im Alten Testament Deborah positioniert wurde. Bam, also wow.
Was ich so spannend finde, es gibt diesen einen Satz, wo es heißt irgendwie, es fehlte an Führern, es fehlte an Leitung und so weiter, bis ich aufstand, Deborah, eine Mutter in Israel. Und das hat mich so getroffen, weil ich mir dachte, ja, sie ist nicht einfach nur als Feldherrin aufgetreten, sondern als Mutters, als,
wow.
Und wir wissen gar nicht, also zumindest meiner Meinung nach wissen wir gar nicht, ob sie natürliche Kinder hatte. Sie war auf jeden Fall verheiratet.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass sie Kinder hatte, aber, wissen wir nicht, aber sie war eine Mutter. Also sie hatte ein Mutterherz für diese Nation, also für das Volk Gottes. Und sie hat gesagt, es gab niemanden, also bin ich aufgestanden. Sie ist in den Riss getreten. Sie war also auch so eine Art Fürbitterin, so eine Art, ich will nicht sagen Lückenfüllerin, weil das war sie nicht, aber sie hat auf jeden Fall gesehen, okay, da mangelt's, ich stehe jetzt auf, weil jetzt braucht es jemanden. Und ob sie dann einen Platz genommen hat von einem Mann, der nicht seinen Platz eingenommen hat, das wissen wir nicht, aber eben, ich glaube, das hat Gott sie krass gesegnet dafür, dass sie dieses Mutterherz auf so eine großzügige und auch gewichtige Art und Weise ausgelebt hat. Das finde ich so spannend. Weil es auch zeigt über uns als Frauen, wie wir leiten können, nämlich mütterlich. Also wir leiten in Liebe, in Verantwortung, in sich kümmern, in dem Herz, dieses Mama-Herz, was wir alle bekommen haben, ob du jetzt eine natürliche Mama bist oder nicht.
Ja.
Das finde ich richtig cool.
Als du gerade angefangen hast zu reden, dachte ich, lass uns bald eine Folge über geistliche Mutterschaft machen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel, wo vielleicht gerade diejenigen, die in den 20ern sind oder so, wenn man jetzt nicht um sich irgendwie welche von diesen Frauen hat, die krasse geistliche Mütter sind, dann glaube ich, ist es eigentlich was Stück für Stück immer mehr verloren geht, wirklich solche Frauen um sich zu haben und von ihnen zu lernen, aber auch dadurch zu lernen, wie wir selbst geistliche Mütter werden können, weil das hat nur sehr wenig mit Alter oder damit zu tun, dass du schon natürliche Kinder haben musst. Was hältst du davon, da bald eine Folge zu machen?
Voll gern.
Juhu, ich freue mich schon.
Will ich auch mehr drüber lernen.
Ja, voll.
Kann ich interviewen.
Oh Gott, nein.
Yes. Anna, wann hast du das letzte Mal gesagt, ich liebe mein Leben? Und warum?
Ich habe gerade dran gedacht, an diese Frage, aber ich dachte, vielleicht wählst du dir als nächstes aus.
Du bist so prophetisch.
Ja, wir haben so diese Liste vor uns und jeder wählt immer eine aus, nur so für euch als Hinweis. Genau. Ehrlich gesagt, letzten Samstag, wo wir in der Training School in Leipzig waren und es so einen Moment gab, wo im Lobpreis der Ben den Eindruck hatte, dass wir einzelnen Leuten als ganze Schule, als ganze Teilnehmer und Team einfach dienen sollen. Und wir haben die in die Mitte geholt und wir haben uns drumherum gestellt, haben einfach für sie gebetet und einfach so ein Moment, wo man von sich selbst und seinen eigenen, vielleicht auch Herausforderungen oder eigenen Gebetsanliegen wegschaut, um einer anderen Person zu dienen und in einen Riss zu treten für jemand anderes, wie man sich wünschen würde, dass andere für einen beten. Und es war so ein kraftvoller Moment, auch das die Zeugnisse, die danach speziell ein Ehepaar geteilt hat, wie sie wirklich auf der letzten Rille angekommen sind und genau das, was ihnen zugesprochen wurde, das war, was sie gebraucht haben. Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil einfach so dieses Gott sieht dich, Gott sieht den Einzelnen so spürbar wurde und es war so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, ich liebe mein Leben, ich liebe es. Ich hatte dieses Gefühl von Purpose, was wir alle brauchen, so dieses, boah, ich lebe in meiner Bestimmung und ja, es gibt Tage, da ist es herausfordernd und da bin ich entmutigt und dann gibt es aber auch genug Tage wie diesen, wo ich einfach erlebe, wie es mich füllt, in andere investieren zu dürfen und andere einfach mit an die Hand zu nehmen und gemeinsam einfach Gott zu erleben. Ja, das war für mich so ein Moment. Was kommt dir für ein Moment?
Also ich erinnere mich jetzt nicht an einen speziellen Moment, ich denke mir das ziemlich oft eigentlich.
Ich liebe mein Leben. Emma läuft so durch die Stadt so, Leute, ich liebe mein Leben, schaut mal her.
Wenn es gerade alles gut läuft und das Wetter schön ist, dann denke ich das immer.
Ich finde, du hattest schon, auch als du jünger warst, du bist auch so jemand, ähnlich wie Ben, ich leider nicht, ich lerne. Du warst morgens auf und du bist eigentlich immer gut drauf. Also es war zumindest immer so. Du warst so
eine Lebensfreude. Also wenn ich es mal geschafft habe, aufzustehen.
Vielleicht lag es auch daran, dass du mal richtig gut ausgeschlafen warst.
Ja, also ja, ich glaube schon, dass ich grundsätzlich eine fröhliche Person bin und eben, wie wir es ja auch schon gesagt haben, das kann manchmal so ein bisschen vergraben werden unter Sorgen. Deswegen muss man auch auf sein Herz aufpassen, weil da entspringt das Leben und wenn das voller Bitterkeit, Sorgen und Ängsten ist, dann geht es verloren, was man eigentlich trägt.
Ja.
Ich würde sagen, dass ich ganz oft sind es wirklich so Momente, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern spazieren gehe und dann sehe ich die Kinder, wie sie da mit ihren kleinen Kinderwägelchen und ich mit dem Großen oder mit ihrer Taschenlampe im Dunkeln oder ihren Rollern und freuen sich und irgendwie, das macht mich dann einfach glücklich und dann merke ich so krass, ja, wenn ich dann sehe, wie sie größer werden und was für tolle Persönlichkeiten sie sind, dann freue ich mich einfach über mein Leben und was ich machen darf eben und dann kommt einfach so eben das einem so, dass es einfach das alles wert ist, genau wie du sagst. Und ich finde eigentlich immer, ich kann auch jetzt das sagen, ich liebe mein Leben. Immer wenn ich rauszoome aus einem Moment, dann schaue ich, wenn ich so ein bisschen Abstand nehme von vielleicht so Hustle und Bustle im Alltag, der auch echt anstrengend ist, wenn ich Abstand nehme und mir denke, krass, ich darf Jesus kennen, krass, habe ich einen tollen Ehemann, krass, ich habe drei wunderschöne Mädchen, oh, und ich darf Gemeinde leiten und was für tolle Leute in der Gemeinde. Also wenn ich so ein bisschen rauszoome aus diesen kleinen Details, die, wo man sich manchmal so verwursteln kann,
ja,
dann merke ich, oh, ich liebe mein Leben echt. Und ich glaube, deswegen muss man das auch manchmal so ein bisschen einen Schritt zurücktreten, voll, dass man sich nicht verliert in so Sachen, die einen echt belasten und wo man genervt ist oder wo man nicht weiter weiß oder vielleicht entmutigt ist mal nach einem Gottesdienst oder was auch immer es ist. Ne, so. Ja. Genau. Und so geht es mir oft am Montag, wenn wir unseren freien Tag haben. Bin ich dann entspannt.
Ich liebe mein Leben.
Ach, das Leben ist doch eigentlich echt schön.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du das dann sagen würdest. Ich liebe mein Leben.
Ich liege dann so im Bett. Ich liebe mein Leben. Ich wollte das. Tatsächlich sollte das. Es wäre gut, wenn wir das alle machen.
Ich liebe dich, sondern ich liebe mein Leben.
Ich bin so toll.
Ja, genau, irgendwie so dieses ich liebe mein Leben, da denkt man gleich so an jemanden, der halt so völlig begeistert von sich selbst und so
von
ist.
Sich
aber
selbst, ja.
Ja.
Also ich glaube, wir dürften mehr begeistert von uns selbst sein und auch von anderen natürlich. Und ich glaube, wir sollten das alle als Hausaufgabe nehmen, dass wir heute mal uns irgendwann einen Moment nehmen und echt sagen, auch aussprechen, ich liebe mein Leben und ich bin so gesegnet oder so. Weil es wirklich einen Unterschied macht, was wir auch aussprechen über uns. Und genau, das können wir nicht genug machen, glaube ich.
Ja. Yes. Boah, da fällt mir jetzt noch tausende Sachen ein, aber wir gehen zur nächsten Frage über. Was haltet ihr von Thema Vision Boards, Ziele setzen für Beruf, Alltag oder geistlich auch? Wie macht ihr das und was ist der biblische Blick darauf? Ich liebe ja solche Fragen, muss ich sagen. So
ich glaub, irgendwie voll mein Ding. Frage. Das ist eine Frage für dich, weil du bist ja so visionär und ihr seid ja auch so voll durchgeplant, du und Ben. Also da können David und ich uns echt eine Scheibe abschneiden.
Also mir kam von biblischer Sicht natürlich, kennt ihr alle direkt Sprüche 29,18. Wenn ein Volk keine Vision hat, dann wird es zugrunde gehen. Also wir alle brauchen Vision. Wir alle brauchen diesen Blick von der Zukunft. Und was ich aber super wichtig finde, gerade für uns Jesus-Nachfolger, für dich als Tochter Gottes, es muss ein Blick sein von der Zukunft, die Gott für dich hat. Der Feind möchte dir genauso eine Zukunft zeigen, die er für dich vorbereitet hat. Das ist oft, wenn Ängste reinkommen, ne? So diese Zukunft, die er für dich hat. Und es ist aber wichtig, dass wir nicht einfach aus uns heraus irgendwie große Visionen haben und super viele Ideen einfach umsetzen, sondern was mir wichtig ist und was ich echt lernen durfte und darf, ist, mit Gott groß zu träumen und wirklich in seinem Timing und von seinem Herzen zu hören, was einfach dran ist und wie diese Visionen aussehen dürfen. Und ich glaube, da dürfen aber dann wir Christen auch mutiger sein, wirklich auch spezifisch zu werden. Und es gibt viele verschiedene Leadership-Methoden. Es gibt zum Beispiel die SMART-Methode und so weiter, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, die dir helfen können, wenn du da eine Vision oder ein Ziel hast, runterzubrechen, sodass es spezifisch wird, sodass es realistisch ist, sodass du vielleicht auch eine Deadline dann setzt, wo du sagst, hey, bis dann möchte ich da hingehen. Ja. Und dann finde ich es aber immer wichtig, in all dem, wir haben über dieses Getriebensein geredet, nicht auf eine falsche Art getrieben zu sein, sondern diese Beweglichkeit dir beizubehalten, weil ich glaube, Gott ist beweglich in der Art, wie er wirkt. Also er ist nicht steif und sagt, das ist jetzt die perfekte Form von deinem Leben, das ist die Vision, die ich für dich habe und da musst du jetzt reinpacken. 1, 2, 3,
dann bist du da.
Voll, sondern wirklich so dieses, es geht um das, mit ihm tagtäglich dann unterwegs zu sein und diese Vision Schritt für Schritt einfach zu sehen, wie sie Realität wird. Und was ich auch noch wichtig finde als letzten Punkt ist, dass manchmal haben wir dann so diese tolle Vorstellung von der Zukunft und dann werde ich Berufung leben und dann wird meine Vision Realität. Ja, aber was ist im Hier und Jetzt? Ja. Was ist in diesem Dazwischen? Und da ist es mir so wichtig, dich dran zu erinnern, hey, du kannst im Hier und Jetzt Vision leben. Du kannst im Hier und Jetzt Berufung leben. Und ich glaube, dafür braucht es aber, dass wir lernen, wie wir das Große, was Gott uns zeigt, runterbrechen können in beständige Schritte, die wir in einem ganz normalen Alltag gehen können. Ich bringe dir ein Beispiel. Eine meiner Visionen ist es, dass ich einer der größten Ermutiger sein möchte, die unser Land je gesehen hat. Und das hört sich aber riesig an. Und die Möglichkeit, vor Hunderten zu sprechen, habe ich ein paar Mal im Jahr vielleicht. Und was ist aber in meinem ganz alltäglichen Alltag, wo ich meine Familie um mich habe, wo ich im Supermarkt jemanden um mich habe, wo ich im Kindergarten die anderen Eltern der Kinder und so weiter um mich habe. Und da habe ich das dann für mich runtergebrochen, dass ich jemand sein will, der jeden Tag mindestens eine Person ermutigt und einfach das Gold, was Gott hineingelegt hat, in diesen Menschen hervorholt. Und das ist was mir aber auch im Alltag, mittlerweile ist es normal geworden, aber es gibt mir Purpose, es gibt mir Bestimmung und es ist eine Art, wie ich diese große Vision im Kleinen leben kann. Und das ist so ein Thema, was mich auch so beschäftigt, weil solche Fragen wie die Fragen kommen so oft, auch als wir am Momentum College unterrichtet haben, diese Vollzeit-Bibelschulen. Ja. Das ist was, was ganz viele, auch gerade junge Leute in 20ern und 30ern, glaube ich, total bewegt. Gerade auch mit Thema Berufung und so einhergeht. Mhm. Und ich habe mir da jetzt halt auch für Januar, ihr könnt schon mal euch freuen, und einfach Ausschau halten, haben wir uns ein kleines Angebot überlegt für alle, die sagen, hey, sie möchten mit Vision, mit Klarheit, wirklich mit Berufung in dieses Jahr 2026 starten und ja, wirklich da so ein paar Dinge einfach anschauen in ihrem Leben, um wirklich zielgerichtet, aber nicht auf das, was du denkst, sondern auf das, wo Gott dich hinzielen möchte und dich hinfokussieren möchte, einfach in dieses Jahr 2026 zu gehen.
Voll, richtig gut.
Jetzt war ich gerade wieder völlig begeistert.
Erna, du bist genau die richtige Person, diese Frage zu beantworten. Ich glaube eben, dass es manchmal, wenn es so eine fleischliche Ambition ist, dann denkt man sich was aus und dann muss man das auch irgendwie aus eigener Kraft schaffen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir, wie du sagst, das mit Gott machen, weil es geht hier nicht um Ehrgeiz, um weltliche Karriere oder irgendwas in die Richtung, wo wir was vorzuweisen haben oder uns darüber definieren. Und wir hatten zum Beispiel auch mit der Gemeinde vor Jahren mit den Leitern mal so ein Meeting, wo wir uns ein paar Ziele setzen wollten, hat uns auch jemand angeleitet und es war so, ja komm, bis nächstes Jahr, da haben wir da neue Räume und so weiter und was machen wir dafür und bla bla bla. Und am Ende habe ich nicht gespürt, dass da Gott drauf ist. Es war eher so ein Verzweiflungsversuch von, wir machen das, we'll make it happen. Ja. Und es hat noch Jahre gedauert, bis wir was hatten, aber als es passiert ist, war das so von Gott geführt, war das so gesegnet und war das genau zum richtigen Timing. Also manchmal setzen wir uns in unserem Eifer oder in unserer Ungeduld auch Ziele, die vielleicht noch gar nicht dran sind. Von daher, ich glaube beides. Ich glaube, es ist gut, sich Vision von Gott geben zu lassen und dann auch konkret zu werden. Denn wenn ich keine konkreten Schritte jetzt gehe, ja, wie will ich dann irgendwann da enden? Ja, wie will ich dann irgendwann am Ziel sein? Und andererseits aber auch zu sagen, okay, Gott, es ist dein Timing und du gehst auch manchmal andere Wege als wir in dieser Welt. Für dich ist es, ich gehe niedrig und dann werde ich erhöht. Für dich ist es vielleicht, ich warte und du sagst dann, okay, und jetzt beschleunige ich dich über die Maßen. Also, dass wirklich auch dieser Gott-Faktor, dieses Übernatürliche in unserem Leben voll drin, was ja auch die Welt nicht hat. Und da dürfen wir uns nicht zu viel immer nur von der Welt abschauen, weil die gehen ja nicht mit Gott. Die haben ja nicht die gleichen Werte. Ja, die haben auch keinen Gott, der sie da führt und leitet. Und da dürfen wir uns ein paar Tools abschauen, aber immer in dieser Beziehung bleiben von, ja, was ist eigentlich Gottes Weg für mich? Und auch da immer hinhören. Echt, ist es dran oder nicht? Das finde ich so wichtig, weil wir nicht einfach nur hier, unser Leben ist nicht einfach nur auf Effektivität und irgendwie so auszusein, sondern wirklich Frucht zu bringen. Und Frucht bringst du, wenn du in ihm bleibst.
Ja, come on.
Aber wir haben da auch nochmal eine richtig gute Frage, die in die Richtung geht. Nämlich,
ganz kurz. Ich will es nochmal hervorheben, weil nur um sicherzustellen, dass Leute, was du gesagt hast, richtig verstanden haben, weil es war richtig stark. Du hast nämlich gerade auch das Wort Werte angesprochen. Also die Gemeinde von Amelie, was sie meint, war nicht, dass sie keine Ziele hatte. Sie meint jetzt Ziele im klassischen Sinne. Aber was ihr hattet, war, ihr hattet richtig starke Werte. Und Werte sind auch eine Art von Ziele. Es gibt eine Richtung vor, wenn ich einen Wert habe, einen Kernwert habe, wie zum Beispiel ihr von Anfang an den Wert hattet, so hey, Gottes Gegenwart ist so das Allerwichtigste, ist die höchste Priorität. Das hat automatisch eine Richtung vorgegeben. Das war auch ein Ziel, was ihr angesteuert habt, ohne dass ihr jetzt schon manchmal, denken wir bei Zielen, einfach an Zahlen und an solche Sachen, aber auch für jeden, der zuhört, wenn du sagst, hey, da habe ich gerade nichts konkret, was sind so die Werte, die du aber lebst, was sind die Kernwerte, die du hast, weil auch die bringen dich in eine Richtung, in das Ziel, was Gott dann auch für dich vorbereitet hat.
Genau, du kannst dir zum Beispiel auch als mit Gott zusammen Ziele setzen für eine Kultur, die du für deine Familie bauen möchtest oder so. Das muss nicht sein, hey, wir haben irgendwann so und so viel Geld oder so, sondern es kann auch was wirklich sein, wo es eben, wie du sagst, um andere Dinge, um Werte geht.
Ja.
Genau, aber zum Thema Berufung, weil wir es schon gerade angesprochen haben, haben wir noch eine Frage. Und zwar, was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, Gott hat mich berufen, aber andere sehen es In Klammern noch nicht.
Mir fallen da gleich immer die Hardcore-Stories ein, muss ich sagen, von jemand, der sagt, ich bin zum Propheten berufen und kein anderer sieht es auf seinem Leben. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen was Krasses, aber ich würde schon sagen, dass Berufung was ist, was Gott dir zeigt, aber wo auch zumindest in bestimmten Momenten von anderen Menschen anerkannt werden muss, damit das passieren kann, was Gott durch dich tun möchte, um diesen Menschen zu dienen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also wenn Gott zum Beispiel Gott dich zu einer bestimmten Menschengruppe sendet und sagt, hey, ich habe dich zu denen berufen und die erkennen aber gar nicht an, dass du dazu berufen bist, ihnen zu dienen, dann hast du ein Problem. Also ja. Es ist schon auch so was Zweigeteiltes irgendwie, dass auf der einen Seite diese Berufung von Gott, aber auf der anderen Seite auch eine Bestätigung oder ein, hey, ich sehe das von Menschen und was ich tun würde, wenn Menschen das nicht sehen, ich würde ganz entspannt bleiben. Ich glaube, wir sind alle immer so schnell dabei, Leute zu labeln und Leute in Boxen zu packen und dürfen dann total entspannt werden, auch wenn es um unsere eigene Berufung geht. Und es geht da nicht um irgendwelche Positionen oder Rollen oder Titel, die du brauchst, weil wenn du das brauchst, um Berufung zu leben, hast du eh noch nicht verstanden, um was es wirklich geht.
Ja,
und ich würde dir einfach sagen, so hey, diene demütig und lebe das, was du denkst, dass deine Berufung ist. Leb's einfach. Dien einfach Leuten mit dem, was du sagst, dass deine Berufung ist und andere werden darauf aufmerksam werden, werden dadurch gesegnet werden und werden aber auch sehen, wie demütig und dass es nicht um dich geht und du nicht willst, dass andere auf dich schauen, sondern letztendlich willst, dass andere auf Jesus schauen durch das, was du tust.
Voll, also du wirst auffallen, wenn du hingegeben liebst. Du wirst, Leute werden sehen, dass sie sich auf dich verlassen können. Leute werden sehen, dass du sagst und auch meinst, was du sagst. Leute werden sehen, dass du Liebe lebst und sie werden sehen, dass du treu bist und dienst und das alles fällt auf, denn es gibt gar nicht mal so viele Leute, die das so arg leben und deswegen jetzt nur im Beispiel Gemeinde, ja, wenn du denkst, oh, ich bin aber zum Predigen berufen, dann such dir was aus, wo du echt dienen kannst und wo du es vielleicht im kleinen Rahmen echt machen kannst und wo Leute dann dich empfehlen können, denn in der Bibel steht auch, es ist nicht so toll, sich selber zu empfehlen ständig, sondern es ist wichtig, dass Leute dich empfehlen, denn dann hat es auch Hand und Fuß, dann ist es nicht nur, dass du denkst, du bist ja so toll, aber andere sagen, oh, aber die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, das ist nicht so, das ist eher abstoßend und so, ne? Also ich glaube, dass manchmal, wenn Leute das noch nicht sehen, ist es, weil Gott den Blick verblendet hat dafür, und zwar nicht gegen dich, sondern für dich. Er möchte, dass du wächst in dieser Phase. Er möchte, dass du vielleicht noch manche Ecken und Kanten schleifen lässt, ja, damit du Verantwortung tragen kannst, damit du vielleicht in eine Position kommen kannst, wo du das auch aushältst und wo du auch keinen Schaden anrichtest. Also es kann sein, dass er einfach möchte, wie du sagst, Anna, dass Gott möchte, dass du dich dahin entwickelst. Aber halte trotzdem fest. Also halte fest an dem, was er dir gezeigt hat. Es wird sichtbar werden, aber gib nicht auf. Also sag nicht, also wenn ihr das jetzt nicht erkennt, dann gehe ich woanders hin, wo man es erkennt, sondern sag, ey, okay, aber wie kann ich an dieser Gewissheit festhalten und trotzdem jetzt im Kleinen dienen? Und zwar unabhängig davon, ob andere das bestätigen. Ich glaube, David zum Beispiel, König David, war ja so ein krasses Beispiel. Der war ja schon berufen zum König und war dann erstmal voll in der Wildnis und voll ausgestoßen. Und trotzdem, er hatte diese Persönlichkeit von, ich liebe Jesus, ich bin berufen, ich bin ein Leiter, ob das jetzt der König Saul gut findet oder nicht. Und er hat Menschen automatisch angezogen und um sich geschart, die wirklich die mutig waren, die Kämpfer waren, die was bewegen wollten, vielleicht auch die niemand sonst gesehen hat. Und ich glaube, du kannst so jemand sein, der anfängt, sich nicht um dich selber und deine Berufung zu drehen, denn die Berufung ist ja nicht ein Selbstzweck. Ja, es geht ja nicht darum, dass du die Berufung machst, damit du deine Berufung machst, sondern die Berufung hat ja auch einen Zweck, dass du jemanden dienst, dass du Reich Gottes baust, dass du Jesus groß machst, dass du was auch immer es ist, ne? Also es geht ja um was anderes in Berufung. Es geht nicht um Berufung selber. So, die Berufung ist ja eigentlich nur wie so das Vehikel zu dem Ganzen, ne? Und darum geht's, dass du den Menschen dienst und dann rutschst du, glaube ich, da ganz natürlich und ganz von alleine fast rein. Ja, zur richtigen natürlich Zeit wird Gott dich erhöhen.
Gut. Ja, das ist gut. Eine Frage, die mich interessiert, was du sagst, Amelie, interessiert mich bei vielen Fragen, aber wie kann man leiten, ohne auszubrennen? Wie steht ihr zu Grenzen setzen, Sabbat einhalten und geistliche Rhythmen? Welche habt ihr da?
Ja, spannendes Thema. Wir haben ja auch so viele Leute, die ausbrennen oder genau das erleben. Und es beschäftigt uns schon. Wir haben auch viele im Umfeld schon gehabt. Also für mich persönlich bedeutet es schon, auf jeden Fall einen Sabbat zu haben. Also ich, mein Mann und ich, wir haben in dem Fall Montag. Wir hatten im Laufe der letzten Jahre immer wieder mal einen anderen Tag, auch wo wir gesagt haben, okay, da ist Freitag unser freier Tag, weil Montag aus irgendeinem Grund nicht geht. Da hatten wir noch Leitertreffen montags und so weiter. Jetzt haben wir unseren Montag. Du hast vielleicht Samstag oder Sonntag, wenn du vielleicht unter der Woche arbeitest. Dieser Tag ist auf jeden Fall, da planen wir echt nichts groß ein, aber wir sind auch nicht so voll versteift drauf. Also was ich meine ist, der Sabbat ist für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat. Wenn wir uns total stressen, verbiegen und unser Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, weil wir denken, der Sabbat muss so und so ausschauen, dann haben wir vielleicht auch was falsch verstanden. Dann dient uns nicht der Sabbat, sondern wir versuchen, irgendein Prinzip aufrechtzuerhalten, was uns am Ende eigentlich mehr raubt als gibt und beschenkt. Und da, glaube ich, dürfen wir Prinzipien anwenden, Sachen, die wichtig sind, aber auch wissen, hey, wenn ich jetzt eben, wie Jesus hat ja auch dann geheilt am Sabbat, wenn ich jetzt mal jemanden diene oder so, an dem Tag, dann wird es mir zum Besten dienen und dann fühle ich mich nicht beraubt und dann bin ich nicht total gestresst und denke mir, oh nein, jetzt kriege ich Burnout oder so. Ich glaube, manche Leute rutschen aus diesem, weil sie weise sein wollen, rutschen sie aber in so eine Furcht rein, wo sie alles zusammenhalten müssen, wo sie Angst haben, zu viel zu machen, wo sie Angst haben, irgendwie mal zu spät ins Bett zu kommen oder so und sind dann nicht mehr offen für die Leitung des Heiligen Geistes, denn manchmal sagt er dir vielleicht in der Nacht, bete für jemanden oder manchmal sagt er vielleicht, jetzt ist es dran, deine Agenda von ich habe die Vorstellung, mein Sabbat muss so ausschauen, dass ich da sitze und nur lese den ganzen Tag, ja dann viel Spaß mit kleinen Kindern. Also es ist glaube ich eine Gnade dafür da, diese Prinzipien grundsätzlich zu leben, auch im Hinblick auf Gott, ich will das gut machen, ich will den langen Weg gehen, ich möchte nicht ausbrennen, hilf mir dabei. Aber es ist nicht unser Götze, also es ist nicht, am Ende ist ja Jesus und das ist ja auch im Neuen Testament so schön aufgefaltet, Jesus ist unsere Ruhe, in die wir eingehen, wenn wir die Erlösung haben. Das Volk Gottes damals ist nicht in diese Ruhe hineingekommen, weil sie ungehorsam waren und selbst als sie dann im Land waren, sagt die Bibel deutlich, diese Ruhe, in diese konnten sie nicht hinein, weil sie im Glauben passiert. Das heißt, wenn ich im Glauben an Jesus bin, komme ich endlich zur Ruhe, da komme ich nach Hause und theoretisch ist jeder Tag dann Sabbat. Theoretisch ist jeder Tag der Tag, wo ich in ihm ruhen kann. Und ich glaube, dass gar nicht unsere To-Dos so sehr der Feind sind, die uns die Ruhe rauben, sondern unsere innere Haltung, unser Herz, das ruhelos ist. Ich glaube, dass wir manchmal zum Beispiel zu viel Ja sagen zu Dingen, weil wir Furcht haben, Nein zu sagen. Wir haben Angst, was Leute denken. Wir stehen unter Menschenfurcht. Wir lassen uns nicht von Gott und dem Heiligen Geist leiten, sondern von unseren Prinzipien oder von unseren Erwartungen oder von dem, wie wir denken, dass wir sein müssen. Und das setzt uns so viel mehr unter Druck wie ein Gott, der vielleicht sagt, hey, nimm dir heute mal ein paar Stunden, um jemanden zu dienen. Und du machst es und du bekommst so Freude. Mein Mann zum Beispiel, der hat schon ein paar Mal erlebt, dass er durch das Dienen von Menschen, also dass er während er stundenlang für Menschen gebetet hat, dass er mit jeder Minute mehr Kraft bekommen hat, bis er am Schluss so aufgetankt war, dass er gesagt hat, ich bin so erholt, viel mehr als jeden Tag, wo ich einfach nur schlaf. Von daher, meine Ermutigung ist die, ich finde es weise, ich finde es gut, auch mal zu stoppen, mal zu ruhen, auch zu feiern, echt, was Gott gemacht hat, mal nichts zu tun, echt Gott auch wieder das alles zu überlassen und hinzulegen, zu sagen, ey, ist nicht meine Kraft, ich mache jetzt einen Tag gar nichts und du wirst dich kümmern, falls ich irgendwie hinterher sein werde, du wirst dich kümmern, Jesus. Es ist auch ein Vertrauensschritt und gleichzeitig das aber nicht zu so einem Götzen zu machen, wo ich wie so dem dienen muss und dann auch ganz in Panik gerate, wenn es mal nicht klappt oder wenn Jesus vielleicht auch mal sagt, hey, eben, da ist eine Gebetsnacht, geh hin. Und sehen wir auch an Jesu Leben, ne? Er hat manchmal tagelang durchgebetet. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir da nicht das Heft alles selbst in die Hand haben, so, sondern wirklich im Vertrauen auf Gott ruhen und im Vertrauen auf Gott tun.
Stark, come on. Also bei Sabbat, wow, wow, wow. da will ich gar nichts mehr ergänzen, das würde ich glaube kaputt machen, was du Gutes gesagt hast. Wir kamen noch so bei diesem Thema Leiten ohne Ausbrennen und da geht es auch nicht nur, vielleicht hast du gerade keine aktive Leitungsrolle, auch Leben, dieses Leben in Fülle, wie kannst du das haben, was Jesus dir versprochen hat, und Gegenteil davon ist definitiv auch mit Ausbrennen und Burnout und Depression und alles, was damit einhergeht. Und ich hatte für mich mal so 4 Sachen festgelegt, da gibt es bestimmt viele mehr, die so ein bisschen mir helfen können, wegzubleiben von diesem ich brenne aus. Und eins ist, dass wer ich bin wichtiger ist, als was ich tue. Und ich glaube, es ist auch Gott wichtiger. Also dieses Identität vor Aufgabe, dass ich meinen Wert nicht an meiner Leistung hängt. Das zweite, was ich so mit Gott einfach bewegt hatte, da geht es darum, dass ich empfangen muss, bevor und während ich gebe. Also ich kann nur weitergeben, was ich habe. Und wenn ich nicht kontinuierlich mich füllen lassen von Gott, aber auch mich ausstrecke, um von anderen zu lernen, dann habe ich irgendwann nichts mehr zu geben. So. Der dritte Punkt, lass mich nichts Falsches sagen, ist genau, dass wir berufen sind, in einem Team unterwegs zu sein und dass du kein Einzelkämpfer bist. Ich hatte früher voll viel mit dem, hey, gerade vielleicht in Leiterschaft, ich bin doch ein Alleinkämpfer, mit diesem Gedanken zu kämpfen und da wirklich so zu erleben, so nee, ich habe ein Team, oder wenn du keins hast, dann möchte Gott da Leute um dich stellen, auch vielleicht nicht unbedingt ein Team, aber er möchte Menschen um dich stellen, Familie, Freunde, Vertraute, Mentoren. Du bist nicht alleine unterwegs, das ist auch was uns schützt vor auszubrennen. Mhm. Und das Letzte, was mir kam, ist so dieses, ich will im Rhythmus Gottes für mein Leben unterwegs sein. Ich glaube, das schützt uns auch vor Ausbrennen, wenn ich einfach in diesem Rhythmus seiner Gnade, so sein Timing, darüber haben wir vorhin schon geredet, wenn es um Visionen, wenn es um Träume geht, die du hast. Und auch so diese Erinnerung, jemand meinte mal vor Jahren zu mir, Anna, organisches Wachstum ist göttliches Wachstum. Ich dachte mir so, organisch? Das klingt schon so langsam. Da kriege ich schon einen Anfall, wenn ich es höre. Wir wollen doch vorwärts gehen und wir wollen doch, ne? Und es ist auch okay, dass du einen Hunger hast, dass Dinge schnell passieren und dass sich was bewegt. Aber ich glaube wirklich so diese Erinnerung, wie sehr Gott Prozesse einfach wertschätzt und dass wir doch wollen, dass nachhaltige Frucht da ist. Und dazu braucht es oft dieses Schritt für Schritt für Schritt organisch. Ja. Das sind einfach so die Punkte, die mir noch kamen. Und ich glaube, gerade du hast auch schon ein bisschen drüber geredet, was es heißt, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Mhm. Und eine Sache, die mir dazu noch eingefallen ist, ist auch Erwartungen zu klären. Ich glaube, manchmal sind auch unausgesprochene Erwartungen an dich als Person vielleicht auch in einer bestimmten Rolle oder so da, die dazu führen, dass du merkst, oh Mann, ich bin völlig überladen, ich bin völlig überlastet. Und da wirklich Erwartungen klären, glaube ich, ist eine Sache, die hilft. Und dass du eine gute Selbstwahrnehmung entwickelst, also so eine emotionale, aber auch geistliche Selbstwahrnehmung, zu sagen, hey, erkenn, wenn du müde bist, erkenn, wenn du gereizt bist, wenn du merkst, okay, du hast irgendwie keine Freude mehr, das als Warnsignale wirklich zu sehen und dann mit Jesus einfach hinzugucken, hey, was ist da los und wie kann ich da wirklich auch aktiv was ändern?
So gut, Anna. Das sind echt so wahre Schätze und damit wollen wir euch echt segnen heute und euch entlassen.
Die große Anna, so lange geredet, dass die Folge leider schon zu Ende ist.
Yes, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn wir noch mehr Fragen beantworten können bei der nächsten Community-Folge.
Es sind noch so viele gute.
Voll, also für jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Ihr dürft es jetzt verdauen, was wir gesagt haben und hoffentlich dran wachsen. Genau, es hat Spaß gemacht, wie immer.
Yes.
Danke fürs Teilen, Anna.
Danke
und,
dir.
Yes, lass uns noch ganz kurz beten. Jesus, yes. Du bist unser Herr und wir geben dir unser Leben neu hin. Und du kennst das Timing, in dem Sachen passieren sollen. Du kennst unsere Träume, unsere Wünsche. Du kennst unser Herz, unsere Probleme. Du kennst das alles. Wir geben dir alles neu hin. Und wir danken dir dafür, dass du der gute Hirte bist, der sich kümmert, der uns führt zum frischen Wasser, der uns erquickt, der uns einen reichen, ja, reich gedeckten Tisch gibt und uns dahin führt und uns sättigt mit allem Guten. Und davon wollen wir nehmen. Ja, wir danken dir dafür, dass alle Zeit genug da ist, dass es nie Mangel hat bei dir und dass du weißt, was wir brauchen. Und ich möchte beten für jede, die jetzt hier zuhört, dass sie genau das jetzt empfängt und spürt, dass du sättigst, dass du das Herz vor allem sättigst und jede Sehnsucht stillst und ausfüllst. Danke, Jesus.
Ja, danke Jesus, dass du uns wirklich berufen hast, ein Leben mit Vision zu leben, mit wirklich deiner Sicht, die du hast für unser Leben, die du hast auf uns persönlich. Und ich spreche wirklich zu deinen geistlichen Augen, zu deinen geistlichen Ohren, deinen geistlichen Sinn und sag: Öffnet euch jetzt mehr, wirklich zu sehen, was Gott sieht, wenn er dich anschaut und wenn er dein Leben anschaut. Und Gott, ich bete für so eine neue Gnade, die du freisetzt über jeder Zuhörerin, über jedem Zuhörer, nicht nur zu sehen, was du siehst und einfach voll von Vision, voll von ja wirklich auch dieser Berufung zu sein, die du für jeden Einzelnen auch hast, sondern Gott, ich bete, du bist so ein praktischer Gott, du bist voller Strategien, du bist voller Lösungen. Ich bete, dass du wirklich jedem Einzelnen auch zeigst im Alltag, Heiliger Geist, wie sie das herunterbrechen können, um einfach ja Schritt für Schritt für Schritt es zu leben. Und ich spreche wirklich über deinem Alltag aus, dass er gefüllt ist mit Vision, dass er gefüllt ist mit Gottes Sichtweise und dass dieses Leben in Fülle nicht irgendwann, wenn die Umstände so und so sind oder wenn du da und da stehst, in deinem Leben für dich verfügbar ist, sondern im Hier und Jetzt hat Gott dieses Leben in Fülle für dich und hatte durch seinen Sohn Jesus, durch den Tod am Kreuz, dieses Leben in Fülle, diesen Weg für dich gebahnt. Und ich danke dir, Gott, dass es jeder Einzelne jetzt neu empfangen darf, wie das für ihn, ja, für sie ausschaut. Ein Leben überfließend von deiner Gegenwart, voll, ja, gefüllt von dir und ja, wirklich auch voll Vision, die du einfach für jeden Einzelnen hast.
Amen.
Amen. Juhu. Man ist immer selbst so ermutigt danach irgendwie, gell?
Yes. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Macht's gut. Ja.